Gemeinde, unser Predigttext für heute kommt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn. Und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzte haben nur eine Stunde gearbeitet. Doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum schiel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Amen. Oha. Was machen wir daraus? Liebe Gemeinde, meine Predigt wird heute aus zwei Teilen bestehen. Und ich muss euch schon vorwarnen, es wird aus zwei Teilen bestehen, welche sich auf den ersten Blick widersprechen. Lasst euch nicht stören, es wird hoffentlich doch Sinn machen. Meine Predigt für heute steht unter dem Motto, es geht nicht darum, wie viel du gedient hast, also diene weiter. Ich bin in der Woche krank geworden, also erkältet. Von daher ist meine Stimme weg. Fast. Ich erzähle euch zwei Geschichten über zwei verschiedene alte Damen, die ich im Laufe des Lebens kennengelernt habe. Beides sind wahre Geschichten. Geschichte 1. Eine Frau habe ich besucht, die man als sehr fromm bezeichnen würde. Ein Leben lang in der Gemeinde, angehörig, sehr korrektes Verhalten, immer ein schönes Kleid, zum Gottesdienst angezogen und natürlich einen passenden Hut dazu. Ich habe sie einmal besucht, zufälligerweise kurz nach dem Tod von Saddam Husseins. Und sie sagte mir, ich habe mich gestern mit Frau X unterhalten und wir haben uns gefragt, ob Saddam Hussein, wenn er sich kurz vor seiner Hinrichtung zum Christentum bekehrt hätte, in den Himmel kommen könnte? Was meinst du? Wäre ihm das erlaubt, wenn er sich bekehrt hätte? Was hat diese Frau vergessen? Geschichte 2. Alte Frau, einsam. In Pflegeheim. Bin zu Besuch da und ganz plötzlich, absolut aus dem Nix, stellt sie mir die Frage. Habe ich genug getan? Ich kann zwar beten, aber ich bin nun ganz alt und habe keine Möglichkeit, noch mehr für Jesus zu machen. Habe ich in meinem Leben schon genug getan? Die arme Frauen. Was haben sie vergessen? Was ist im Laufe der Zeit bei ihnen verloren oder verborgen gegangen? Ich will diese Bibelstelle als Antwort für die beiden Frauen auslegen. Und dabei werden wir alle entweder etwas Neues hören, etwas Vergessenes oder etwas Bekanntes, aber wert immer wieder gesagt zu werden. Zuerst zur kontextuellen Einordnung. Dieser Text steht am Ende einer Reihe von Gesprächen, die Jesus mit verschiedenen Menschen und Konstellationen von Menschen geführt hat. Diese Gespräche haben alle ein gemeinsames Thema, nämlich das Himmelreich. Es fängt mit einer Frage über die Ehescheidung an. Und in seiner Antwort beschreibt Jesus, wie manche verschnitten sind oder ledig bleiben, um des Himmelreiches willen. 19, Vers 12. Dann kommt die Segnung der Kinder, denn solchen gehört das Himmelreich. 19,14b. Direkt danach trifft Jesus den reichen Jüngling und meint, dass ein Reicher schwer ins Himmelreich kommen wird. 19,23. Es folgt dann eine Stelle, worin Jesus von himmlischen Lohn der Nachfolge spricht. 27-30. Den Text, der dann als letztes in dieser Reihe steht, komischerweise am Anfang von Kapitel 20, ist unserer für heute. Und er passt zwar in eine Kiste mit den anderen Geschichten ein, aber dieses Gleichnis hat eine Besonderheit, welche die anderen nicht haben. Etwas auf den ersten Blick äußerst Merkwürdiges. Es hat keine praktische Anwendung. Gehen wir durch die Reihe. Überlege, ob du heiraten willst, sei so vertrauensvoll wie ein Kind, sei misstrauisch gegen Geld, denn himmlischer Lohn wird groß und dann nichts. Jesus fordert nichts am Schluss dieses Textes. Es geht nicht um praktische Anwendung. Von daher bin ich der Meinung, dass diese Stelle unter einem falschen Namen leidet. Von den Arbeitern im Weinberg finde ich nicht treffend. Denn wenn man hineinschaut, sieht man sofort, dass dieses Gleichnis nicht die Arbeiter beschreibt, sondern den Hausherrn. Was er tut, was sein Verhältnis zu den Arbeitern ist. Die aktiven Verben in dieser Perikope werden fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem Hausherrn verwendet. Es geht um ihn. Im Klartext, der Hausherr ist Jesus. Die Arbeiter sind diejenigen, die er zu sich ruft. Wenn dieses Gleichnis um die Arbeiter ginge, dann hätten wir irgendein Gebot und ein Geh hin und tut dasselbe am Schluss. Das haben wir aber nicht, denn dieses Gleichnis geht um den Hausherrn und nicht die Arbeiter. Und das schildert ganz zutreffend den Kern dieses Gleichnisses. Dass es nicht um die Arbeiter und ihre Werke geht, sondern um die Barmherzigkeit des Hausherrn. Um den Punkt klarer zu machen, klaue ein wunderbares Beispiel von dem Amerikaner Tim Keller. Stellt euch mal eine mittelalterliche Stadt vor. In der Mitte steht ein Schloss mit dem König und seinem Heer. Ringsum Häuser, Läden, Werkstätte. Dann eine große Stadtmauer, draußen Felder. Eines Tages bekommt der König den schrecklichen Bericht, dass der Feind im Anmarsch ist, um seine Stadt zu erobern. Der König sammelt seine Armee und marschiert raus, über den Horizont, um den Feind in einer offenen Schlacht fern von der Stadt zu bekämpfen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Schlacht verlieren, Schlacht gewinnen. Wenn der König die Schlacht verliert, schickte er schnellstmöglich Berater zur Stadt. Und sie sagen zu den Einwohnern, der Schlacht ist verloren, der Feind kommt noch, nun seid ihr dran. Und sie beraten, was zu tun ist. Alle Frauen und Kinder im Schloss, Stadttor zuklappen, alle Männer sollen ausgerüstet werden, Wächter da und da, so weiter und so fort. Sie sind Berater. Sie geben Beratung. Aber wenn Option 2 eintritt, wenn der König die Schlacht gewinnt, was macht er dann? Er sendet nicht Berater, sondern Botschafter. Und sie kommen in die Stadt und sagen, die Schlacht hat der König gewonnen. Er kommt bald wieder. Und ihr musst nichts tun. Es gibt nichts zu tun. Ihr sollt einfach in Frieden und Dankbarkeit eure Leben weiterleben. Und freut euch, was der König für euch getan hat. Sie sind Botschafter. Sie verkünden eine Botschaft. Griechisch leicht gemacht. Evangelium heißt gute Botschaft, nicht gute Beratung. Direkt nach dem Gleichnis vom Hausherrn und den Arbeitern spricht Matthäus Folgendes. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Nachdem den Arbeitern in Weinberg erklärt wurde, dass sie kein Entscheidungsrecht über die Barmherzigkeit oder Gnade des Hausherrn haben, spricht der Herr Jesus über seine Rolle in der Heilsgeschichte. Ich habe gesagt, dass ich völlig unzufrieden mit von den Arbeitern in Weinberg bin. Ich habe aber bei der Vorbereitung dieser Predigt eine wunderbare Beschreibung von dem Text gefunden, die ich gerne als Alternativtitel vorschlagen würde. Mehrere Kommentare verwenden diesen Ausdruck, die Originalquelle habe ich leider nicht gefunden. Aber wer auch immer du bist, vielen Dank dafür. Sie nennen es das Evangelium der Übeltäter am Kreuz. Der, der nichts tun konnte, außer anzuerkennen, was der Mann am Kreuz nebenan tat. Und der Mann daneben hörte seine Anerkennung und sprach, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Darum geht es. Was hast du denn getan? Was kannst du überhaupt tun? Nichts. Gar nichts. Du bist nicht in der Lage, dich selbst zu erlösen. Du bist nicht in der Lage, die Belohnung zu verdienen. Du bist wie einer der Arbeiter in Weinberg. Du bist einer der Stadtbürger im Beispiel von Tim Keller. Habe ich genug getan? Nein. Aber es liegt daran, dass du nur ein Empfänger der frohen Botschaft bist, nicht ein Mitschöpfer. Der am Kreuz hing, der war in der Lage, sonst niemand. Du bist nicht fähig, es zu verdienen. Du bist aber fähig, es anzuerkennen, zu akzeptieren und darin zu leben. Das ist der Punkt. Der Übeltäter am Kreuz neben Jesus wurde nicht getauft. Er hat keine Gemeindemitgliedschaft, keine theologische Ausbildung. Ob seine Rechtfertigungslehre orthodox, katholisch oder reformiert war, konnte er Jesus nicht sagen. Im Kirchenchor hat er nie gesungen. Die Stühle im Gemeindesaal hat er nie hin und her geschleppt. Sein Dienst war nichts. Seine Versöhnung, alles. So wäre meine Antwort auf die Frage, ob Saddam Hussein in den Himmel kommen könnte, wenn er sich bekehrt hatte. Ja, denn es geht um die Anerkennung von Jesus als Herrn. als Erlöser, als denjenigen, der den Kampf gewonnen hat. Wie der Hausherr einfach in der letzten Stunde Leute zur selben Belohnung berufen hat, so wird Gott in Jesus bis zum letzten Tag Menschen zu sich rufen. Du bist nicht fähig, es zu verdienen. Du bist aber fähig, es zu erkennen, zu akzeptieren und darin zu leben, habe ich gerade gesagt. Und damit löse ich auch das Paradox, das ich am Anfang genannt habe. Es geht nicht darum, wie viel du gedient hast, also diene weiter. Genau deswegen, weil Jesus uns vom Tod erlöst hat, sollten wir diese frohe Botschaft weiter verkündigen. Genau weil es extern für uns getan würde, soll es intern an uns und an unsere Einstellung zu leben hier und jetzt wirken und daraus wieder sichtbar nach außen sein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Galater 5,22. Unser ganzes Leben sollte davon geprägt sein. Auch unsere Verhältnisse zueinander. Jeder soll in der Gemeinde machen, was er oder sie kann. Was zur Erbauung der Gemeinde hilft, was nützlich und gut ist. Und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, euren Geschwistern die Liebe Christi weiterzuzeigen. Vielen Dank an alle, die heute den Gottesdienst gestaltet haben übrigens. Und alle, die in der Woche für die Kranken beten und Hauskreise vorbereiten und Predigten schreiben und Kuchen backen und Lieder aussuchen und Jugend leiten und die Älteren besuchen und Arbeitskreiserunden mitgestalten und sich über die Finanzen stressen müssen und so weiter und so weiter. Wenn ich an Dienst innerhalb des Gemeindelebens denke, fallen mir drei wichtige Punkte ins Auge. Erstens, nimm den Dienst von anderen nie für selbstverständlich. Zweitens, überfordere deinen Nächsten mit deinen Erwartungen nicht, obwohl sein Dienst erwartet werden darf. Und drittens, und das kommt von Matthäus 20, sieh deinen eigenen Dienst nie als Geschäft, das du mit anderen vergleichst. Ich habe letztens eine Webseite gefunden von einem Gemeindeberater und den ganzen Problemfeldern, welche er in verschiedenen Gemeinden behandeln muss. Von einem Ereignis hatte er erzählt, wo jemand zum ersten Mal in der Gemeinde auf dem falschen Stuhl gesessen hat. Da kam ein Mann, sprach, das ist mein Stuhl, sagt der Besucher, und hier bin ich beim Lesen selber fast vom Stuhl runtergefallen, oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier der Mitgliedsbeitrag mit Sitzprivilegien verbunden ist. Gut, das ist ein übertriebenes Beispiel. Aber die Verhältnisse in der Gemeinde sind manchmal so. Ich habe mehr gemacht. Ich habe mehr Aufmerksamkeit verdient oder Privilegien gesammelt. Um diese Einstellung zu vermeiden, und wir haben irgendwann alle Schuld an so einem Gedankengut, finde ich es hilfreich, die Demut wieder zu gewinnen, indem wir wieder von Gott als dem Dienstgeber denken. Es ist der Hausherr, der die Arbeiter angestellt hat. Gott macht uns zu seinen Dienern. Oder wie Paulus es noch stärker ausdrückt, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Römer 6, 22. Und die Konsequenz zieht er später heraus. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Römer 15, 2 und 7. Das soll unsere Einstellung zum Dienst sein. Wir haben die Chance bekommen, mehr zu dienen als anderen. Wir sollen die Gelegenheit in Dankbarkeit annehmen und nutzen.
Der arme Übeltäter am Kreuz.
Er hatte nie die Chancen, die wir haben, einander zu dienen, voneinander zu lernen, füreinander zu beten und ja, ab und zu miteinander zu streiten. Es gehört alles dazu, zum richtigen Dienst im Weinberg des Herrn. Sei nicht böse, dass andere dieselbe Belohnung bekommen wie du. Sei froh, dass du schon hier und jetzt mit einer völlig anderen Einstellung zum Dienst dienen konntest. Und das ist meine Antwort an Frau 2. Habe ich genug getan? Nein. Aber du gehörst zu dem, der genug getan hat, der dich erlöst hat. Und du hast gemacht, was er von dir wollte. Recht so, du guter und treuer Knecht, wird sein Gruß an dich sein. Erlösung haben wir nicht verdient. Also diene fröhlich weiter. Amen.